Architekturfunk, der Heinze-Podcast. Herzlich willkommen zum Heinze-Architekturfunk, Episode 153 am 11. Juli 2024, präsentiert von Stiebel Eltron. Ich bin Kerstin Kunekert und heute spricht Klaus Fühner mit Thomas Auer und Christian Frenzel von Transolar. Los geht's.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Heinze Architekturfunk. Ich spreche heute mit Transolar, Thomas Auer und Christian Frenzel. Thomas, du bist kurz nach deiner Firmengründung 1992 zu Transolar gekommen und warst dann auch sehr schnell in der Geschäftsführung. Außerdem bist du in der Lehre tätig, seit 2014 an der TU in München, Professor für Gebäudetechnologie und klimagerechtes Bauen. Christian, du bist seit Ende 2023 assoziierter Partner bei Transolar, stehst also auch für die nächste Unternehmensgeneration und bist Experte für Thermodynamik und Programmierung. Und dein Aufgabenschwerpunkt ist die Modellierung von dreidimensionalen thermischen Simulationen für Gebäude. Was dahinter steckt, klären wir im Laufe der Episode. Ihr seid Transolar, ein international tätiges Beratungsunternehmen für Klima Engineering, das sich auf die Entwicklung und Innovation und von nachhaltigen Energielösungen für Gebäude und städtische Räume spezialisiert hat. Also wenn man einen Architekten oder eine Architektin nach einem Ingenieurbüro fragt, das sich mit einer klimagerechten technischen Gebäudeplanung beschäftigt, fällt eigentlich jedem immer sofort der Name Transolar ein. Daher zunächst mal die Frage an dich, Thomas. Wie ist Transolar eigentlich entstanden und warum spielt der Nachhaltigkeitsansatz eine so zentrale Rolle für euch?
Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank, dass wir heute dabei sein können in dieser Episode. Ganz grundsätzlich, Transolar ist schon mit dem Gedanken entstanden, dass wir Gebäudeplanung beeinflussen können durch Simulation. Wir waren Simulanten, wir kommen eigentlich von der Simulation, aber an der Stelle muss ich dich auch korrigieren. Ich kam erst 1993 zu Transolar als erster Praktikant. Ich kannte die Gründer Matthias Schuller noch von der Universität, wo ich eine Studienarbeit gemacht habe, wo ich auch schon mit dem Programm Transys gearbeitet habe, damals auch was programmiert habe, ne, wo ich sehr stolz drauf bin, weil es noch heute käuflich erwerblich ist, was ich damals in meiner Studienarbeit programmiert habe. Keine Rocket Science, aber es hat funktioniert bis heute. Ja, und wir kamen aus der Simulation und waren überzeugt damals schon, dass der Gebäudesektor dekarbonisiert werden muss. Die Vokabeln haben sich ein bisschen geändert. Natürlich haben wir damals nicht so vom Gebäudesektor gesprochen, aber wir wussten, wir müssen anders bauen. Und es war auch so, dass es sehr stark auf dieses Thema Energie fokussiert war, noch in den 90er Jahren. Wir hatten eine große Energiediskussion insgesamt in Deutschland. Ja, so diese Aspekte der Nachhaltigkeit kamen dann so in den Nullerjahren dazu, dass man gesagt haben, es geht nicht nur um Energie. Aber auch bei uns war immer schnell, haben wir verstanden, dass es eigentlich um Aufenthaltsqualität geht. Wir setzen Technik ein, wir setzen Energie ein, um eine gewisse Aufenthaltsqualität zu schaffen. Also sprich, wir müssen verstehen, was ist für die Menschen gute Aufenthaltsqualität. Und das war dann schon in der ersten Beschreibung von Transolar, was wir tun, also so unser Leistungsbild, ging sofort los mit dem Menschen und der Aufenthaltsqualität.
Werbung. Ob Einfamilienhaus oder Wohnkomplex, ob Neubau oder Sanierung. Jedes Bauprojekt bringt Herausforderungen mit sich. Stiebel Eltron macht die Wärmepumpeninstallation mit WP Easy so einfach wie nie und bietet Setlösungen für alle Gebäudetypen. Damit jedes Projekt gelingt, unterstützen persönliche Ansprechpartner und digitale Tools bei Beratung und Planung. Weitere Informationen gibt es unter stiebel-eltron.de/wp-easy. Werbung Ende.
Jetzt muss ich mal den Christian fragen, was versteht man unter dem Begriff innovative Klimakonzepte? Also ich denke da immer sofort an, ja, so wenig wie möglich Technik, so nachhaltig wie möglich, so wenig wie möglich fossile Energieträger und so weiter. Aber ihr habt da ja eine unglaubliche Kompetenz und einen unglaublichen Schwerpunkt. Und wie wird das im Unternehmen gelebt? Wie steigt ihr in diese Projekte ein?
Ja, das ist auch halt eine gute Frage, die ich glaube, in jedem Projekt eigentlich auch neu diskutiert wird und die auch gestellt wird, die Frage. Und ich glaube, wir können es eigentlich auch so runterbrechen, dass wir auch hinterfragen, was ist denn wirklich der sinnhafte Nutzen von Innovation und Technik. Also wir haben ja Innovationen in Versorgungssystemen, also Effizienzen, die man erreichen kann. Wir haben Innovationen in Architektur, in gebauten Materialien, Tragwerk, Fassaden. Und für uns ist immer die Frage, ja, ist diese Innovation an der Stelle auch adäquat, ja, angemessen, hat sie auch wirklich einen hohen Nutzen? Ja, und das setzen wir immer in die Relation zu der Funktion. Und diese können wir bewerten, ermitteln, wie viel, wie lange, was bringt's. Und dann auch diese Kombinationen bilden, die am Ende dann zu dem führen, was oft auch als innovative Energiekonzepte auch bezeichnet wird.
Bevor wir da vielleicht nochmal konkreter draufschauen, erst nochmal die Frage des Unternehmens selbst. Transolar ist im Prinzip dabei, aktuell sich selbst zu transformieren. Thema Unternehmensnachfolge habt ihr geregelt. Ihr habt euch da relativ früh mit auseinandergesetzt. Wie habt ihr das gemacht, Thomas?
Also das Thema war uns schon länger wichtig. Wir diskutieren schon länger, was eigentlich unser Ziel ist mit dem Transolar, also mit Transolar insgesamt. Soll der Letzte den Schlüssel rumdrehen und das Licht ausmachen? Oder wollen wir die Firma irgendwann verkaufen? Oder wollen wir was schaffen, was wir an die nächste Generation überführen? Und da war es schon sehr früh, aber waren wir uns einig, dass wir die Firma an die nächste Generation überführen wollen. Trotzdem, dass es immer wieder mal Angebote gab, wo Leute die Firma kaufen wollten. Aber wir sind konsequent nie ins Gespräch gegangen. Es gab nie Gespräche. Ja. Und weil wir das schon, also das wirklich verinnerlicht hatten. Und jetzt muss man dazu sagen, dass ich hier einer der jüngsten Partner auch bin. Ja, das heißt, und dass das ein Prozess ist, dass es ein Prozess ist, der auch nicht in einem Jahr gemacht oder durchgezogen ist, sondern ein Prozess, der sich bestimmt 10 Jahre oder länger ziehen wird. Und es ist auch nicht so, dass wir sagen, wir verkaufen jetzt die Firma und dann sind wir raus, sondern wir wollen schon weiter für die Firma tätig sein und hoffen, dass dann die Firma gekauft haben, dass die Jüngeren wie Christian noch Lust haben, mit uns was zu machen, mit uns zu arbeiten. Und ich sage immer, wenn sie die Firma gekauft haben, dann müssen wir sie auch ermächtigen, dass sie uns loshaben können, wenn sie das wollen, und zwar von heute auf morgen. Also ich glaube, das ist das Schlimmste. Es sind die ältere Generation, also jetzt in dem Fall, auch wenn man schwer über die Lippe geht, also meine Generation, die muss natürlich ablassen können. Und das tut natürlich ein Stück weit weh, weil wir ja alle das gern machen. Wir haben das ja alle aus Überzeugung gemacht. Und ich will auch nicht in frühen Ruhestand gehen, in Vorruhestand gehen, sondern. Aber die Frage ist schon, die sich jede Firma stellen müssen. Ich kenne das auch. Ich habe da auch schon mit Leuten in der Architektenkammer gesprochen, die sagen, Firmenübergaben scheitern in der Regel daran, dass die Älteren nicht ablassen können, dass sie nicht loslassen können. Und wir haben für uns gesagt, wir wollen das machen. Wir haben dann ein Advisory Board installiert. Wir haben 4 Mitarbeiter installiert, die selber keine Anteile haben, aber in einem Alter sind, wo es auch keinen Sinn mehr machen würde, dass sie Anteile erwerben. 4 Mitarbeiter, die aber von ihrer Reputation intern völlig unangefochten sind, also unantastbar fast schon bei uns, Institutionen. Und die haben mit allen Gesprächen geführt und haben rausdestilliert, wer die Personen sind, haben sie identifiziert und so weiter. Es sind immer eine Schnittstelle. Also es gab dann auch keine Streiterei innerhalb der Geschäftsleitung, welche Personen wir da jetzt reinnehmen, sondern das lief alles über dieses Advisory Board. Und die haben wahnsinnig viel Zeit investiert, aber das hat perfekt funktioniert. Wir haben auch keine Unternehmensberatung von außen reingenommen. Wir glauben ja immer, wir sind ganz anders wie alle anderen. Und deswegen denken wir immer, bis so ein Unternehmensberater, bis der uns verstanden hat, da sind wir schon mal die erste 100.000 Euro los. Wir sind ja aus Schwaben. Nee, Das passt viel besser auch zu uns.
Man muss ja auch die Leute finden, Eigengewächse, ne, die auch Lust dazu haben, da die Verantwortung zu tragen und dort auch mit ins Risiko zu gehen.
Ja, klar. Viele Firmen, viele Büros, mit denen ich spreche, die klagen darunter, dass sie wenig junge Mitarbeiter haben, die wirklich ambitioniert sind, in Verantwortung zu gehen oder gar Anteile zu erwerben und auch, also auch ins finanzielle Risiko gehen. Also wir diskutieren ja immer dieses Thema Work-Life-Balance, dass die jungen Leute nur noch Work-Life-Balance haben wollen und so weiter. Natürlich haben wir solche Diskussionen auch bei Transolar. Wir sind auch nicht ganz immun gegen diese Diskussion. Aber ich muss sagen, wir haben wahnsinnig viele gute, talentierte, ambitionierte, hart arbeitende junge Menschen. Und auch an der Uni, muss ich sagen, auch meine Mitarbeiter am Lehrstuhl. Ich kann das nicht bestätigen von dieser jungen Generation, die da kommt und nur noch in der Hängematte legen will. Im Gegenteil, die sind viel smarter, wie wir das damals waren nach dem Studium. Die sind viel weiter, sind viel eloquenter. Also vielleicht haben wir Glück, das andere nicht haben, aber wir haben an der Stelle eine große Anzahl von jungen Leuten, die hier wirklich aktiv einsteigen wollen.
Was man schon sagen kann, bei uns ist wirklich, die MitarbeiterInnen stehen da schon alle echt im Fokus des gemeinsamen Arbeitens. Ja, und das haben wir ja auch, Thomas, wir haben ja auch dann irgendwann gesagt, wir wollen von innen heraus auch die Unternehmensnachfolge entwickeln und erarbeiten. Und das wird total positiv angenommen.
Die hohe Reputation genießt ja aber auch ganz stark durch die gelebte Interdisziplinarität in der Zusammenarbeit mit Architekten und anderen Fachdisziplinen. Wie genau muss man sich das vorstellen?
Wir arbeiten ja so, dass wir gemeinsam eine Idee entwickeln wollen. Also mit den Architekten, mit der Bauherrschaft, mit den Planern. Ja, und wir versuchen nicht den Anschein zu erwecken, dass wir alles wissen, aber wir versuchen es zu vermeiden. Und das ist eigentlich das, was die meisten auch schätzen, dass wir eine gemeinsame Idee verfolgen und wir da beitragen, um auch in diese Richtung mit unserem Know-how, was wir können, damit es in die Richtung auch marschieren kann.
Vielleicht darf ich noch einen Satz dazu sagen. Was wichtig ist, wir kommen ja aus der Simulation und wir leben immer noch die Simulation. Also das ist unser Werkzeug, das ist unser Arbeitszeug, unser Handwerkszeug ist die Simulation. Und wir versuchen, die Simulation nie gutachterlich einzusetzen. Also jemand schickt uns einen Plan und sagt, rechne mal. Und dann kommt ein Ergebnis raus und wir schicken das Ergebnis zurück, sondern wir versuchen, die Simulation immer iterativ in den Planungsprozess mit zu integrieren. Das heißt, wir simulieren von Tag 1 bis Ende Entwurf, manchmal auch länger. Tun wir auch immer Änderungen nachverfolgen. Und das hat sich auch bewährt, weil letztendlich im Englischen gibt es diesen schönen Begriff to inform design. Also wir sagen, wir sind keine Gestalter, wir sind keine Designer. Aber letztendlich geht es um Fakten, es geht um Zahlen, es geht um Ergebnisse. Und wenn wir dann simulieren, dann ist halt so, dass wir Fensterflächenanteil, Fassadengestaltung, Raumkonditionen müssen mit dem Bauherr reden, dass wir über die Simulation, über die Diskussion der Ergebnisse der Simulation alle einbeziehen müssen. Und das ist das integrative Element sozusagen.
Ist es denn auch so, dass ihr darauf besteht, möglichst früh in ein Projekt mit eingebunden zu werden? Oder spielt das für euch gar nicht so eine große Rolle, wenn ihr quasi keinen oder nur noch einen begrenzten Gestaltungsspielraum habt?
Also sagen wir es mal so, ich glaube, wir begrüßen es, wenn wir schon in der Ideenfindung dabei sein können und wirklich mit unserem Know-how auch schon frühzeitig einen Ansatz definieren können, der dann als Plan für die weitere Planung so ein bisschen als Guideline wirkt. Natürlich, der sich verändert mit den unterschiedlichen Impulsen, aber für uns ist ja, wir betrachten ja auch immer relativ. Und wenn wir eine gute Basis haben, ja, dann wird es für uns eigentlich eine ganz gute Grundlage.
Wir machen das schon auch, dass wenn jetzt jemand kommt, sagt, hier, wir haben das entworfen, wir haben hier ein Problem, könnt ihr uns das mal simulieren? Das betrachten wir aber wirklich dann als gutachterliche Tätigkeit und in der Regel wird so ein Projekt nicht auf unserer Internetseite stehen. Also, wir betrachten die Projekte, die bei uns im Internet stehen, auf unserer Internetseite, sind Projekte, wo wir uns von Anfang an eingebracht haben, wo wir was beigetragen haben, dass das Gebäude so aussieht, wie es aussieht. Wir sind keine Architekten, aber wir gestalten natürlich. Wir gestalten das Klima. Und das Klima ist definiert durch Architektur, durch Materialität, durch haustechnische Systeme. Nur die Projekte, wo wir das Gefühl haben, wir haben hier gestalterisch beigetragen im Sinne des Klimas oder der Aufenthaltsqualität, sehen wir als Projekte an, die wir dann auf unsere Internetseite stellen.
Gibt es da auch eine moralische Grenze? Also, dass ihr einfach sagt, hier, jetzt bei dem Projekt, das ist so versaubeutelt, da können wir eigentlich nichts zu beitragen, das schadet uns eher oder unserem Ruf, da machen wir nicht mit.
Vielleicht sage ich da was dazu, habe längere Berufserfahrung wie Christian. Das Gute bei uns ist, dass der Architekt ist ja, oder die Architektinnen, so muss ich sagen, die schreiben ja ihren Namen auf ein Gebäude. Sie können sich ja ganz schwer distanzieren. Wenn wir nicht uns distanzieren wollen von Gebäuden, dann, also dann ist ein Zufall, wenn jemand draufkommt, dass wir da beteiligt waren. Also es gibt nicht wenige Projekte, wo wir auch unglücklich sind dann im Planungsverlauf, die sich in eine falsche Richtung entwickeln. Also jetzt nicht nur von Tag 1 an. Und es ist natürlich so, dass wir nicht bei allem himmelhoch jauchzend glücklich sind mit dem Ergebnis aus unserer Sicht. Aber es sind natürlich viele Parameter, die am Schluss ein Haus ausmachen. Das kann aus Sicht der Architektur, aus Sicht des Bauherrn, kann das trotzdem ein erfolgreiches Gebäude sein. Aber wir haben ja unsere Ambition und unsere Zielwerte, die wir erreichen wollen, unsere Haltung. Von dem her kann das abweichen. Aber ich hatte schon Situationen, wo ich gesagt habe, nee, mit dem Projekt wollen wir nichts zu tun haben. Also es gibt auch Architekturbüros. Ich will jetzt keine Namen nennen, aber wenn gute Architekten aus Österreich, aber die sagen, Thomas, bei den Projekten da im Mittleren Osten weiß ich ja, dass ich dich gar nicht anrufe brauche. Dann sage ich, nee, melde dich wieder, wenn du was anderes machst.
Sonst.
Ich würde auch niemand verurteilen wollen. Also das ist so ein schwieriges Thema. Wir diskutieren das, seit es dran Solar gibt. Und es gibt kein Schwarz und kein Weiß. Es ist eine Gratwanderung, ja.
Es geht ja auch ganz stark um das Wohlbefinden der Nutzerinnen und Nutzer und natürlich auch um die Kombination unterschiedlicher Systeme. Also ich würde gerne mal, Christian, mit dir so ein bisschen tiefer einsteigen, dass du einfach mal erklärst, was es eben mit diesen Simulationen auf sich hat. Also wie funktioniert das genau? Dreidimensionale thermische Simulation, auch so dieses Thema Programmierung. Also was genau ist da eure Leistung?
Letztendlich ist ja so, wir starten eigentlich mit so einer Art Minimalausstattung. Ja, das heißt, wenn wir ein Bürogebäude mit dem zu tun haben, dann wird erstmal thematisiert, klar, irgendwie muss man es heizen. Dann wird thematisiert, okay, wir heizen das auf Temperatur X, 20 Grad. Ja, und dann starten wir aber eigentlich mit diesem Thema der Kühlung, ja, oder der Nichtkühlung in dem Fall, der passiven Kühlung. Und tasten uns sozusagen Schritt für Schritt heran. Was gibt uns die Form mit der Nutzung? Was gibt uns das für eine Herausforderung? Zum Beispiel bei sommerlichen Temperaturen, gerade in Hitzestressphasen. Wie warm wird es innen drin, wenn wir ein Realszenario aufkriegen? Ja, und dann tasten wir uns Schritt für Schritt über Fassadenqualitäten, über Innenraum, zum Beispiel thermische Massen, über Sonnenschutzlösungen und so weiter, tasten wir uns ran, Schritt für Schritt, und bewerten, welche unterschiedlichen Maßnahmen haben welche Auswirkungen. Bis hin, dass wir dann sagen, guck mal her, mit einer guten Nachtlüftung und so weiter, Querlüftbarkeit, guten Sonnenschutz kommen wir selbst in der Innenstadtlage auf entsprechende Komfortkategorien, die nach der Norm definiert sind und die wir sozusagen als Messlatte hernehmen. Ja. Und das ist so die Basis. Die Grundlage bildet dann von der ganzen weiteren Diskussion, wie wird die Heizung versorgt von der Quelle her und so weiter.
Wir sind ja alle so auf der Suche nach der perfekten Energielösung, nach der perfekten Gebäudetechnik. Natürlich gerade unter dem Aspekt des klimagerechten Bauens. Wie sieht denn das perfekte Gebäude aus? Also welche Technik ist integriert oder welche Technik ist gerade nicht integriert? Also gibt es da irgendeinen Standard, wo ihr sagt, jetzt ab sofort machen wir das immer so und so? Oder Thomas, denkt ihr euch das bei jedem Gebäude von neuem aus?
Natürlich denken wir uns das bei jedem Gebäude von neuem aus. Davon leben wir ja. Nee, aber jetzt Spaß beiseite. Tatsächlich ist jedes Gebäude am Schluss doch wieder anders. Ja. Aber sagen wir mal, wie gesagt, ich habe es ja vorher gesagt, wir haben so gewisse Themen eine Haltung. Gibt es das ideale Gebäude? Ich glaube nicht, dass es das ideale Gebäude gibt. Ich glaube, das würde ja bedeuten, dass wir uns nicht mehr weiterentwickeln. Denn zu dem Zeitpunkt, wo wir was gebaut haben und fertiggestellt haben, da sind ja von der erste Gedanke bis zur Fertigstellung gehen ja manchmal 5 oder 10 Jahre ins Land und in der Zeit ändert sich ja was. Aber ich glaube, es geht nicht darum, was haben wir jetzt für eine besondere Maschine im Keller? Haben wir jetzt eine ganz tolle Wärmepumpe im Keller, die es noch nie gab? Oder ein BHKW? Ich glaube, dass im Endeffekt, was macht ein gutes und innovatives Gebäude aus? Ich glaube, es geht um, hört sich jetzt wahnsinnig theoretisch an, aber es geht um die Synthese. Synthese bedeutet Gestaltung von Architektur, ist ja synthetisieren. Es gibt Millionen von Anforderungen. Das Thema Energie, Aufenthaltsqualität, Nachhaltigkeit ist eine der vielen Anforderungen, muss ja wirtschaftlich sein, sollte halten, sollte nicht in sich zusammenfallen. Also es gibt zahlreiche Anforderungen, die so ein Haus massieren. Und die Frage ist, wie kriegen wir die Dinge zusammen in einer Art und Weise, dass sie sich synergetisch ergänzen, dass wir es nicht einfach nur abarbeiten und addieren, sondern im Planungsprozess mit allen Beteiligten und deswegen dieses Interdisziplinäre oder manchmal auch einmal multidisziplinäre, dass wir Menschen von außen, ganz andere Disziplinen von außen nochmal reinbringen, dass wir die so zusammenfügen im Team, dass sie sich synergetisch ergänzen und das Ganze dann auf ein höheres Niveau heben. Und das gelingt manchmal und manchmal gelingt es nicht. Also muss ich auch sagen, es gelingt wirklich, ich würde jetzt sagen, selten, aber es ist schwierig, dass alles so funktioniert, die Chemie im Team, und auch im Bauherr, der mitspielt, ja, dass wir wirklich das so lang massieren, bis wir alle das Gefühl haben, so jetzt haben wir wirklich was gefunden, was Besonderes ausmacht. Weil bei der Technik, um es nochmal runterzubrechen, die Technik ist in 20 Jahren veraltet, da werden wir sie sowieso austauschen oder spätestens in 30
Genau,
Jahren.
das ist der Punkt, eigentlich, auf den ich hinaus wollte, ne? Eigentlich müsste man ja sagen, okay, so wenig Technik wie geht, weil das ist ja das Erste, was quasi kaputt geht an einem Gebäude. Es ist ja in der Regel nicht die Bausubstanz. Ja, vielleicht hat sich das in den letzten 20 Jahren auch ein bisschen verändert, aber grundsätzlich ist es ja eher immer die Technik, weswegen man dann auch eine Kernsanierung machen muss, zumindest bei Bestandsgebäuden. Und da wäre eigentlich der Ansatz zu sagen, je weniger, desto besser, also je mehr ich dann quasi über passive Systeme abdecken kann, desto günstiger ist natürlich auch das Gebäude und desto länger hält dann auch der Bestand.
Ich würde sogar noch weitergehen. Bei hochinstallierten Gebäuden, Klinikum Großhadern, da reißen wir ab, weil wir es technisch nicht mehr auf den Stand von heute bringen können. Da reißen wir ein 70er-Gebäude komplett ab. Das liegt an der Größe der Schächte, an der Verteilung und so weiter. Das sehe ich genauso wie du. Also das muss Maxime der Planung sein. Und das ist so immer unsere Haltung gewesen, dass wir baulich, architektonisch Aufenthaltsqualität schaffen müssen und dass technische Systeme immer nur ergänzend sein sollen. Für Extreme, wenn es zu heiß oder zu kalt ist, wenn wir extrem heiße oder extrem kalte, aber ansonsten muss ein Gebäude aus sich heraus funktionieren und wir müssen immer überlegen, wie wir durch Gestaltung Aufenthaltsqualität schaffen.
Okay, jetzt, Christian, würde ich gerne mal auf ein ganz konkretes Beispielprojekt kommen, um einfach auch besser zu verstehen, wie ihr das dort gelöst habt, das Technikkonzept. Also es gibt eh unglaublich viele Projekte, muss man wirklich sagen. Ihr seid international tätig. Ich weiß gar nicht, ob es so einen Player überhaupt in Deutschland gibt, der international so aktiv sind. Vielleicht aus einem der großen Baukonzerne vielleicht heraus. Aber ihr habt wirklich Projekte in Kanada, in Nordamerika, Westeuropa, Afrika, Ruanda habe ich gelesen, ne? Nahe Osten bis Singapur. Insofern fällt die Wahl schwer, aber ich habe mich jetzt doch mal für ein deutsches Beispiel entschieden, was wahrscheinlich jeder Architektin, jeder Architekt kennt, weil es auch eben sehr stark vor einigen Jahren schon in der Presse war. Es geht um die Alnatura Bürowelt in Darmstadt. Vielleicht kannst du, Christian, mal den Zuhörerinnen und Zuhörern erklären, welches Technikkonzept ihr dort zugrunde gelegt habt und wie das quasi entstanden ist.
Also letztendlich die Arbeitswelt, wie es der Name schon sagt, von Alnatura war immer die Intention, dass man einen Raum, einen Begegnungsraum schafft für die Mitarbeitenden, der zum Austausch, zum Arbeiten, zur Kreativität Anreize schafft. Ja. Und da sind wir, Thomas und ich, waren da auch schon sehr, sehr früh sozusagen mit dem Haas-Club Zemrich in der Diskussion. Und kam dann dazu, ja, wie schaffen wir es, einen großen Raum zu generieren, der mit Licht durchflutet ist, der eine schützende Hülle bildet, ja, und aber auch sozusagen zur Natur verbindet. Ja. Und so ist dann dieses Gebäude entstanden und wo Oberlichter, ein Oberlichtstreifen durch das ganze Gebäude, das Innenatrium, was ein dreigeschossiger offener Luftverbund schafft auch, und die einzelnen Räume mit Brücken sozusagen verbindet. Und die Challenge war, dass wir gesagt haben, ja, jetzt haben wir ein Gebäude mit diesen großen Formen, diesen großen Volumen. Wie schaffen wir das auch belüftet? Ja, und da kam der Ansatz, dass wir Prinzipien aufgegriffen haben, die natürliche Luftbewegung aufgrund von thermischem Auftrieb aufgreifen. Und wir haben im Erdreich neben dem oder als Teil des Gebäudes wurden sogenannte Erdkanäle ausgebildet, die an der Längsseite des Gebäudes entlanglaufen und gekühlte Luft sozusagen im Hochsommer nach innen bringen und durch den thermischen Auftrieb über die Oberlichter wird diese Luft nach außen gefördert. Ja. Und so ist ein ganz großes Elementbild entstanden, was die Arbeitenden mit Grundqualitäten auch versorgt letztendlich.
Was heißt das genau in technischen Anlagen? Also Erdwärmespeicher, Eisspeicher, Wärmepumpen,
Nee, also
Gasbrennwertkessel?
technisch gesehen gab es eigentlich zwei ganz interessante Ansätze. Und zwar, es gab zum einen Geothermie, also wir haben eine Wärmepumpe mit Sonden als Energiequelle, die sozusagen diese Wärme bereitstellt, die wird über Flächenheizsysteme primär an den Innenraum übergeben. Wir haben eben diese Stampflehmwände auch wurden Wandheizungselemente eingelegt und die Wärme wird auf Niedertemperaturniveau von der Quelle sozusagen an den Innenraum übergeben. Und dann hatten wir auch lange die Diskussion drüber, wegen einem Rechenzentrum, was Alnatura in das Gebäude installieren wollte. Ja, und Rechenzentren haben eine enorme Abwärmeproduktion. Ja, und diese Themen wurden eigentlich die ganze Planung über verfolgt, bewertet, untersucht, um auch aufzuzeigen, wie viel Beitrag das auch wirklich leisten kann. Ja. Und so wurde, sagen wir mal, eine hocheffiziente Lösung auch realisiert, die wirklich diese ganzen Prozesse der Wärmepumpe auf einem sehr effizienten Niveau auch ausnutzt.
Alnatura war wirklich mal wieder ein Projekt, wo es tatsächlich diese Synergie, von der wir vorher gesprochen haben, gelungen ist. Mit der Idee, dass dieses Gebäude ein Raum sein soll, das hat natürlich große Vorteile für das Klimakonzept gehabt, dass wir das offen gestalten konnten, dass wir nicht in jedem Raum einen Luftkanal und so weiter brauchten. Bis hin zur Materialität, dass man mit dem Lehm das Klima passiv kontrollieren. Also die Formgebung des Gebäudes, die Materialität des Gebäudes und dann ist die Technik, wie Christian beschrieben hat, wirklich ergänzend zu sehr. Also bloß nochmal, dass das an der Stelle mal wieder wirklich sehr gut gelungen ist.
Ich habe gelesen in eurer Unternehmensbeschreibung, dass ihr auch Energielösungen für städtische Räume entwickelt. Was genau muss man sich darunter vorstellen?
Also auch in der Stadt geht es natürlich zuerst um vorweg bei uns um die Frage des Klimas, also Aufenthaltsqualität im Außenraum. Wie schaffen wir Aufenthaltsqualität oder thermischen Komfort im Außenraum? Wir sehen zunehmende Hitzeperioden. Wir wissen von Studien, zum Beispiel von der ETH, dass Berlin etwa das Klima 2050 das Klima von Rom haben wird. Aber natürlich Berlin anders gebaut wurde. Also unsere Städte sind ja auch geformt worden von einem Klima. Und das Klima verändert sich jetzt. Und wie schaffen wir trotzdem lebenswerte Städte, in denen Menschen Erholung finden? Aber auch energetisch. Und das hat natürlich auch damit zu tun, wir leben ja, unser Bestand, unsere Häuser leben davon, dass wir nachts das Fenster aufmachen können und eine Abkühlung erfahren. Wenn aber die Stadt nicht mehr abkühlt, dann haben wir ein Problem. Und wir sehen in diesen Hitzeperioden Übersterblichkeiten, die sich darauf zurückführen lassen, dass wir nachts keine Erholung mehr finden, weil wir in den urbanen Zentren keine Abkühlung haben nachts oder nicht mehr in dem Maße. Wir sprechen dann von tropischen Nächten. Aber das andere ist natürlich die Energieinfrastruktur. Wenn jemand eine Heizung braucht und er tut sich mit seinem Nachbar zusammen und sagt, lass uns zusammen eine Heizung bauen, ist billiger, wie wenn jeder eine baut. Und das kann man natürlich im städtischen Kontext. Wenn wir jetzt alle Wärmeversorgungssysteme dekarbonisieren wollen, ergeben sich im urbanen Kontext natürlich Lösungen, die günstiger sein können, deutlich günstiger sein können.
Also Thema Quartiersentwicklung.
Genau. Und dann, sagen wir, ich habe das gerade mit der Abkühlung nachts angesprochen, dann ist natürlich gleich auch die Frage, werden wir innerstädtisch in dichten Zentren 2050 im großen Maßstab auch kühlen müssen? Und wenn wir diese Frage mit Ja beantworten, dann müssen wir die Infrastruktur, wenn wir jetzt die Infrastruktur umstellen auf eine dekarbonisierte Infrastruktur, müssen wir natürlich das Kühlthema gleich mitdenken.
Ja, große Herausforderungen. Wir sind am Ende des Gesprächs. Ich würde gerne von dir, Christian, noch wissen, also wenn der Thomas jetzt so in 15 Jahren vielleicht nicht mehr in dem Laden ist oder wie er eben gesagt hat, nicht mehr gefragt ist, ja, wie würde ein Transsolargebäude aussehen? Welche Materialien, welche technische Ausstattung würdet ihr verwenden, wenn ihr für euch selber baut?
Ja, das ist eigentlich ein ganz guter Punkt. Also ich glaube, das Interessante ist, also wir lernen in den Projekten eigentlich, dass wir das oder unsere Bau in der Bauhistorie, dass wir vieles, was wir heute wieder aufgreifen, eigentlich auch schon mal da war. Ja, also wir stehen ja vor Herausforderungen des Klimawandels, die in anderen Ländern, anderen Kulturen ja schon seit ewig gegeben sind. Ja. Versuchen da auch zu lernen, das aufzugreifen. Und ich sag mal so, Materialitäten. Ja, wir wollen ja natürliche Materialien einsetzen, in sinnhaftem Maße, also da, wo sie wirken. Das heißt auch Lehmbauteile nach innen zum Beispiel. Ja, wir wollen auch Lüftungsprinzipien wieder aufgreifen, die den Luftzug wieder fördern in den heißen Sommertagen zum Beispiel. Da können wir sehr viel tun. Das lernen wir gerade auch mit herstellenden Firmen, dass wir eigentlich diese alten Wege neu interpretiert, neu aufgegriffen, dass wir da ganz spannende Lösungen auch bauen können.
Thomas, wer wäre die Architektin, der Architekt eurer Wahl? Jetzt kommt bestimmt eine total diplomatische Antwort.
Ja, natürlich kommt eine. Also nee, ich sage es tatsächlich, obwohl er sehr stark posthum kritisiert wurde, aber ich bin ein großer Fan von Louis Kahn. Wenn wir mit Louis Kahn nochmal bauen dürften und könnten, dann wäre es mein Favorite. Es ist immer nicht lebende Personen zu
Das
nennen.
war die beste Antwort, die du geben konntest.
Ja,
Post,
genau.
posthum würde ich gerne mit dem und dem.
Ja.
Aber Louis Kahn ist jetzt auch nicht die schlechteste Wahl.
Ja.
Vielen herzlichen Dank für das Gespräch euch beiden, Thomas Auer und Christian Wenzel von Transolar. Dankeschön.
Danke auch.
Danke, Klaus.
Und das war die letzte Episode vor der Sommerpause, präsentiert von Stiebel Eltron. Der Architekturfunk ruht 6 Wochen und ab dem 29.08. geht es wieder weiter. Vom 26. August bis zum 26. September wird die Heinze Architektur laufen. Sie findet in verschiedenen Städten statt und sie steht unter dem Motto Bauen im Bestand, nachhaltiges Bauen, Bauen mit Holz. Den Link zum Programm findet ihr in den Shownotes. Und am 21. und 22. November findet das Heinze Baunetz Klimafestival in der Station in Berlin statt. Den Link für weitere Informationen zum Programm und zur Anmeldung findet ihr ebenfalls in den Shownotes. Wenn euch der Podcast gefällt, freue ich mich, wenn ihr ihn weiterempfehlt und eine Bewertung dalasst. Und wenn ihr keine Episode mehr verpassen wollt, könnt ihr den Podcast abonnieren und die Glocke aktivieren. Ich danke euch fürs Zuhören und ich freue mich, wenn ihr Ende August wieder reinhört. Habt eine schöne Sommerzeit. Tschüss.
Architektur.
Das war der Heinze-Podcast Architekturfunk, verantwortlich für Redaktion, Moderation, Produktion und Veröffentlichung. Ich, Kerstin Kunekat, Berlin 2024.